Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Selbsthilfe-Podcasts. Mein Name ist Marius Flüchting und von vorne weg muss ich mich erstmal entschuldigen. Ich bin gesundheitlich etwas angeschlagen, deswegen höre ich mich vielleicht heute nicht so gut an wie sonst. Nichtsdestotrotz konnte ich mir das heute nicht nehmen lassen, diese Folge aufzunehmen, denn heute ist es ganz anders, als ihr es von uns kennt. Ich habe nicht nur einen interessanten Gesprächspartner bzw. eine interessante Gesprächspartnerin eingeladen, sondern wir sind tatsächlich heute zu fünft. Also vier Gäste habe ich heute bei uns im Podcast und alle vereint eins, sie arbeiten bei der AFB in Ettlingen. Und jetzt würde ich einmal euch bitten, euch einmal vorzustellen, damit unsere Hörer und Hörerinnen euch kennenlernen.
Ja, hallo, grüß dich. Mein Name ist Hans-Peter, ich arbeite bei der AFB in Ettlingen. Die AFB in Ettlingen beschäftigt sich mit der Wiedervermarktung von gebrauchten Notebooks und IT-Equipment. Das wird bei uns aufgearbeitetes IT-Equipment und die Notebooks, die werden gereinigt. Die Brauchbarkeit wird wieder hergestellt und die werden von uns wieder vermarktet über den Resales-Markt. Das heißt also, wir haben ja auch einen Shop hier in Ettlingen und die werden dort verkauft, die Notebooks. Das ist so unser grob umfasstes Geschäft, was wir hier machen.
Okay, super, das ist ja perfekt, damit auch die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, was ihr den ganzen Tag so treibt. Dann dann würde ich jetzt den Rest auch noch bitten, sich einmal vorzustellen.
So, ich bin Gerita, arbeite im Einkauf, bin jetzt seit 9 Monaten hier und es macht hier wahnsinnig Spaß. Noch was?
Nee, Julian wäre jetzt dran.
Ja. Also ich bin Julian, ich bin 25 Jahre alt, ich arbeite im Kundenservice, bevorzugt im Chat, bei Mails und beim Telefon und ich beantworte halt die Anfragen, die Kunden so zu unseren Produkten haben und wenn was nicht läuft, versuche ich, den Fehler zu beheben.
Okay, alles klar.
So, und ich bin Leonie, ich bin 20 Jahre alt und bin gerade als IT-Systemkauffrau in der Ausbildung bei der AFB.
Genau, alles klar. Da merkt ihr schon, wir haben hier ganz, ganz viele verschiedene Leute, die praktisch der Arbeitsplatz sozusagen sie eint. Und ihr wisst ja, bei uns in unserem Podcast geht es ja sehr viel um Themen wie Inklusion, wie Arbeit am ersten Arbeitsplatz praktisch auch von Menschen mit Behinderung. Und dementsprechend, glaube ich, ist es am interessantesten, jetzt erstmal von euch zu hören, wer ihr seid, mit welcher Form von Behinderung ihr lebt oder eben auch nicht. Denn ich glaube, so ist es für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen am greifbarsten. Dann würde ich erstmal an dich wieder verweisen, Hans-Peter. Erzähl mal, wer du bist und wie du zur AFB gekommen bist.
Ja, also ich bin Hans-Peter. Ich bin 51 Jahre. Ich bin gelernter Industriekaufmann, ich habe eine Körperbehinderung. Meine Körperbehinderung ist, ich habe einen kaputten Rücken. Das heißt, also ich habe 2 Wirbelsäulen, also die Wirbelsäule ist bei mir angeknackst, ich habe auch einen Rundrücken. Wie bin ich zur AFB gekommen? Ich habe viele Jahre im Leasing gearbeitet, im B2B-Leasing mit Großfirmen und arbeite jetzt bei der AFB auch wieder im Leasing. Allerdings bei der Zweigfirma Mobiles Lernen und wir vermieten quasi oder wir verließen Laptops oder Apple iPads an Kinder beziehungsweise an Eltern für die Schulen, für die Kinder, vorwiegend in Nordrhein-Westfalen. Mir macht die Arbeit hier sehr viel Spaß. Ich bin froh, dass ich hier bin, weil ich habe viele nette Kollegen. Mein Leben ist eigentlich sehr gut. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich habe nach dieser Reha-Zentrum-Geschichte, nach der Ausbildung, nachdem ich dann ausgebildet worden bin, habe ich meine Eltern gepflegt. Ich hatte eine pflegebedürftige Mutter und danach hatte ich einen pflegebedürftigen Vater. Und für mich war das eine ganz tolle auch Herausforderung, weil man hat mir damals gesagt, ich dürfte nicht schwer heben, aber gerade meine pflegebedürftige Mutter, die musste im Bett heben und musste sie waschen und pflegen und baden und so. Es ging alles mein Lebensmotto, beziehungsweise was ich rausgezogen habe aus dem Ganzen, Meine Behinderung steht nicht im Vordergrund. Und zwar, zuerst bin ich Mensch und so, zuerst bin ich der Hans-Peter und dann kommt lange nichts und dann kommt irgendwann mal meine Behinderung. Das ist so das, was ich für mein Leben ausgezogen habe. Das ist so mein Fazit, was ich gemacht habe.
Ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Einstellung und auch eine ganz wichtige Einstellung. Denn ich sage mal, es geht ja im Allgemeinen, ist ja unser Ziel, unsere Hoffnung ist ja in Zukunft eine inklusivere Gesellschaft zu haben. Und Inklusion geht ja natürlich immer auch von den, sagen wir mal, von der Politik aus, von den von Arbeitgebern aus, aber es hat natürlich auch was damit zu tun, wie, sag ich mal, wie geht der oder die Betroffene damit um? Und dass du halt ganz klar sagst, meine Behinderung steht nicht im Vordergrund, sondern ich bin der Hans-Peter und ich habe gesagt, ich kümmere mich um meine Eltern, weil das eben notwendig war. Ich meine, in dieser Situation sind ja viele Menschen, dass man irgendwann sagt, dass die Eltern irgendwann pflegebedürftig sind. Und dass du halt eben von vornherein gesagt hast, ich mache das und damit stellst du ja deine Behinderung definitiv hinten dran. Ne, weil ich sag mal, sehr viele, selbst sag mal, gesunde Menschen können das nicht, machen das nicht, sich so um ihre Eltern zu kümmern. Und ich finde das super beeindruckend. Ich finde, das ist eine sehr, sehr tolle Lebenseinstellung, die du hast.
Ich ja, danke schön. Danke schön.
Also es ist, ich habe euch ja schon ein bisschen in Vorgesprächen kennengelernt und ich finde das wirklich sehr inspirierend. Und ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen schön, eure Geschichten einfach zu hören. Denn das Ding ist ja, ihr arbeitet zwar alle beim gleichen Arbeitgeber, aber eure Geschichten, euer Werdegang ist ja komplett unterschiedlich. Da würde ich jetzt mal das Wort an die Rita geben. Und wenn du mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählst, wie es denn bei dir gelaufen ist, wie du irgendwann dort gelandet bist.
Also, ich habe ja ursprünglich Werkehilfin gelernt in der Schmuckbranche. Und das ist ein Teil Beruf von Produktion und ein Teil in der kaufmännischen Bereich. Danach sind dann meine zwei Kinder auf die Welt gekommen. Ich hatte dann auch sehr lange Phase, wo ich keinen Job gehabt habe. Also es waren insgesamt 12 Jahre, wo ich einfach keinen Job gefunden habe. Auch mit Kindern, dann auch aufgrund meiner Behinderung. Habe dann auch wieder Hans-Peter auf meine Mutter hauptsächlich gepflegt, aber jetzt nicht so wie jetzt der Hans-Peter, sondern ich hatte jetzt das Glück, dass meine Mutter noch so weit fit war, dass man nur mit ihr zum Arzt gehen musste oder auch nur einkaufen oder ein paar so Sachen putzen bei ihr zu Hause. Aber so diese körperliche Pflege oder so, die musste ich jetzt nicht machen. Auch bei meinem Vater, der musste eigentlich nur so betreut werden mit und auch meine Schwiegereltern, beziehungsweise mein Schwiegervater, den haben wir auch dann so zwischendrin betreut in den 12 Jahren. Und habe dann immer nebendran, habe ich mich dann noch beworben, habe dann zwischendrin auch noch eine Weiterbildung gemacht zur Assistentin für Logistik und Handel und war dann auch in einer Firma, die Lothringe hergestellt hat, für die Autoindustrie. Im Lager und Versand war ich da tätig. Dann hatte ich 2015 einen Verkehrsunfall, wo ich mir das Becken zweimal gebrochen habe und das Handgelenk mehrfach. Und danach war halt das aus für mich im Lagerversand, da ich nicht mehr wie 5 Kilo anheben durfte vom Handgelenk her. Da, man muss jetzt sagen, meine Behinderung liegt jetzt in der rechten Hand, dass die nicht richtig ausgebildet ist. Und daher muss man dann eigentlich schon gucken, dass man die linke Hand dann halt so gut wie möglich schont. Dann hatte ich von der Renteversicherung eine Umschulung gemacht, eine zweijährige zur Industriekauffrau und habe dann auch mich wieder beworben. Ich hatte dann aber das Glück, dass ich nach dieser Umschulung relativ schnell dann diesen Job hier bekommen habe bei der Firma AFB. Und da muss ich sagen, ja, eigentlich, das war eine Affäre von 1-2 Tagen. Die Leute sind hier wirklich super aufgeschlossen gegenüber von den Leuten oder den Bewerbern. Die haben weder also Vorurteile, wenn alles so passt, was sie können und in welchem Gebiet das sie eingesetzt werden sollen, muss ich sagen, das war wirklich ganz, ganz toll. schwuppdiwupp habe ich den Job hier gekriegt und ich bereue es bisher nicht einen Tag. Ich nehme dafür jeden Tag 80 Kilometer hin und zurück auf mich zu mir her.
Ja, das ist doch, also das hört sich wirklich gut an, was du beide erzählt. Ich meine, wo du sagst, 80 Kilometer ist ja auch ein Stückchen, ne? Also ich fahre auch jeden Tag 35 Kilometer zur Arbeit, aber 80 ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Das wäre von meinem Wohnort aus, dann wäre ich schon fast in Rheinland-Pfalz. Also ich müsste da auf jeden Fall das Bundesland verlassen. Ja, ich finde das, super spannend, auch was du erzählst, eben auch, dass es eben diese Hürden gab, ne? Also auf der einen Seite eben die 12 Jahre lang, oder die 12 Jahre, die du praktisch nach einer Arbeit gesucht hast. Und dann obendrauf noch der Verkehrsunfall irgendwie vor 5 Jahren, der dich dann wieder da zurückgeworfen hat. Aber ich denke mal, das zeigt ja, wenn man dran bleibt, ne, und wenn man eben sich nicht, doof gesagt, den Kopf in den Sand steckt, irgendwie dann findet man irgendwie seinen Weg. Und ich denke mal, das eint auch Hans-Peter und dich jetzt sehr, wie ich euch jetzt hier so sehe und höre. Das hat, glaube ich, sehr, sehr viel auch mit, ihr habt beide eine ganz tolle Einstellung. Ich glaube, es kommt sehr viel, kommt auch davon. Ne, eine Einstellung kann man sich nicht, die hat nichts mit einer Körperbehinderung oder mit einer Behinderung generell zu tun, sondern das ist eben einfach, wie Mensch drauf ist, ne, und wie man die Hürden angeht. Und ich find's toll, also wie ihr das jetzt sagt. Und vor allem ist es am schönsten, ja, dass ihr jetzt auch beide dort seid, auch wenn ihr ganz unterschiedlich lange da seid und beide einfach glücklich dort seid. Das ist das Schönste, glaube ich, was man da rausnehmen kann. Genau, und jetzt haben wir, ihr seid ja jetzt praktisch in unserer Runde die Älteren, sag ich mal. wobei ich jetzt bei Hans-Peter, wo ich dich gesehen habe, ich hätte gedacht, du wärst mindestens 10 Jahre jünger, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dankeschön.
Ich habe mich gerade sehr gewundert. Ich habe mich irgendwie hab gedacht, du sähst älter aus tatsächlich. Ich weiß auch nicht. Kam so. Sowieso. Und genau, aber trotz allem, wir haben jetzt halt eben dann euch beide jetzt gehört und jetzt würde ich gerne mal das Wort an die Jüngeren richten, denn wir haben ja hier bei euch auch, abgesehen davon, dass man ja inklusiv ist, was Behinderung angeht, ja auch ein ganz breites Spektrum an Altersgruppen, sage ich mal, die bei euch tätig sind. Und da würde ich das Wort an Julian richten. Genau, jetzt, wie bist du zur AfD gekommen, beziehungsweise wie ist dein Werdegang gewesen?
Mein Werdegang ist, ich war in einem ganz normalen Kindergarten, Gott sei Dank. Das ging noch relativ gut, auch wenn da die Ämter schon irgendwelche Schwierigkeiten hatten und mich da dann nicht draufgehen lassen wollten. Los ging's dann bei der Grundschule, dass es da Probleme gab. Die wollten mich erst in die Körperbehindertenschule in Langensteinbach stecken und meine Mutter hat gesagt, nee, das kann nicht sein. Normalerweise ist der Julian viel zu schlau dazu und er würde sich da nur langweilen und es würde ihn vor allen Dingen auch nicht weiterbringen. Und hat es dann eben durchgesetzt. Es war ein großer Kampf. Die Kultusministerium war, glaube ich, soweit ich weiß, sogar bei uns und hat sich mich angeguckt etc. Hat aber dann Gott sei Dank geklappt mit der Grundschule, war dann auch ganz normal auf der Realschule, habe dann 2012 meinen Realschulabschluss gemacht. Danach habe ich dann weitergeguckt, wie es eben weitergeht und bin dann durchs Arbeitsamt aufs Berufsbildungswerk in Neckargemünd gekommen. Habe da dann eine Berufsvorbereitungsmaßnahme gemacht, habe aber während dieser Maßnahme eben gemerkt, dass es für mich, ich sage jetzt mal, nicht so das Wahre ist und habe dann bei der Ausbildung gedacht, nein, ich versuche jetzt mal auf dem freien Arbeitsmarkt eben Fuß zu fassen und habe dann eben ganz, ganz viele Bewerbungen geschrieben, wurde leider sehr oft nicht akzeptiert. Das Lustigste war mal, wo ich eine Bewerbung geschrieben habe und mal extra nicht reingeschrieben habe, dass ich im Rollstuhl sitze, dass ich zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen wurde. Was ich dann auch sehr schockierend fand, dass der Rollstuhl dann wohl doch noch viele Firmen eben abschreckt. Und habe mich dann eben beworben, unter anderem das erste Mal auch bei der AfD, wurde da aber noch abgelehnt. Habe dann gedacht, okay, ist abgehakt, dann klappt es halt eben nicht. Bin dann aber eben durchs Arbeitsamt auf den IB, auf diesen internationalen Bund, aufmerksam geworden. Und die meinten, hey, weißt du was, versuch's doch einfach nochmal, wenn die jetzt wissen, dass wir im Hintergrund sind, vielleicht klappt's dann ja. Und siehe da, ich habe mich beworben, wurde dann zu einem Praktikum von 2 Tagen eingeladen und konnte dann eben anfangen, meine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann zu absolvieren. Ja, und die habe ich dann 2017 auch beendet und arbeite seitdem im Kundenservice und beantworte die technischen Anfragen, die es so gibt. Und bin halt eben auch im Chat tätig.
Ja, sieht man, das ist jetzt auch sehr interessant, was du erzählst. Das ist ja auch eine ganz, ganz andere Geschichte jetzt, vor allem auch, was ich ganz, ja, was ich irgendwie erschreckend finde tatsächlich, ist, dass du ja, du bist dann ja in den, also nach der Jahrtausendwende, sage ich mal, bist du ja zur Grundschule gegangen.
Genau.
Und dennoch, dass dann noch diese Vorurteile noch, sage ich mal, so präsent waren oder auch
Ja.
wahrscheinlich heutzutage noch präsent sind.
Ja.
Das ist was man sich wirklich vor Augen führen muss. Ich denke, dass wir natürlich, wenn wir es jetzt mit 1950 vergleichen, hat natürlich unsere Gesellschaft einen großen Schritt nach vorne gemacht.
Natürlich.
Gerade was auch, sage ich mal, die Wahrnehmung und die Rechte von Menschen mit Behinderung angeht. Aber nichtsdestotrotz, und das sage ich auch in allen anderen Podcasts, wir sind auf einem Weg. Ne? Wir sind noch lange nicht fertig.
Nee.
Und ich denke, gerade was du sagst, ist, das habe ich schon ganz oft gehört tatsächlich in Gesprächen mit Protagonisten, Protagonistinnen, auch von unserer Videoreihe, die wir gedreht haben, dass einfach, ja, es bis heute noch nicht in den Köpfen der Menschen angekommen ist, dass eine Körperbehinderung nicht gleich einem, also sag mal, weniger Produktivität steht.
Richtig. Ich kann halt eben, ich sage jetzt mal mit ganz großen Anführungszeichen, nur nicht laufen und vielleicht mit Stift und Papier nicht schreiben. Aber wenn ich am Rechner sitze und man mit mir chattet oder wenn man eben mit mir telefoniert, sollte man eigentlich nicht merken, dass ich eine Behinderung habe.
Nee, und vor allen Dingen, wo du das gerade sagst, mit Stift und Papier macht ja eh keiner mehr. Ich habe keinen Ahnung, wann ich das letzte Mal einen Brief per Hand geschrieben habe, das ist auch schon lange her. Also im Allgemeinen verlangen die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen ja sowieso, dass man am Rechner schreibt,
Richtig,
ne?
ja.
Genau. Ja, dann Dankeschön auch an dich für deine Ausführungen. Und dann würde ich jetzt noch zu unserer letzten Teilnehmerin kommen, zur Leonie.
So, hallo. Also mein Werdegang sieht von außen vielleicht ein bisschen einfacher aus, eben dass ich jetzt nicht mit einer Behinderung auf die Welt gekommen bin oder sich die im Laufe der Zeit entwickelt hat. Aber ja, bei mir ist es trotzdem auch mit einer Geschichte dahinter. Also ich habe die Realschule abgeschlossen, bin danach aufs Gymnasium und dann ist einfach viel im Laufe der Zeit passiert. Familiär, sonst irgendwie, alles wurde ein bisschen viel und dadurch hat sich halt eine psychische Belastung auch einfach entwickelt, mit der ich einfach auch noch nicht so umzugehen wusste. Dann ging es natürlich um den Abschluss am Gymnasium und wie es danach weitergeht. Eigentlich war der Plan immer studieren oder halt einfach noch sich möglichst viel Zeit auch zu lassen, dass man sich überlegen kann, was möchte ich wirklich machen. Und das ging dann einfach irgendwann nicht mehr, weil es einfach zu viel wurde. Und da hatte ich dann auch wahnsinnig viel Unterstützung von meinen Eltern, dass sie einfach gesagt haben, ja, lass es einfach jetzt, wenn es nicht geht. Wir finden auf jeden Fall immer einen Weg. Das haben wir dann auch alles so zusammen gemacht, dass man sich einfach informiert, was können wir denn oder was kann ich eigentlich sonst machen, was mir Spaß macht und was zu mir passen könnte. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Messen informiert, im Internet eben, was für Stellen es gibt. Und dann war ziemlich schnell klar, in die Richtung IT möchte ich auf jeden Fall gehen. Und wo gibt es denn da so für Plätze? Dann sind wir relativ schnell eben auf die AFB gekommen, weil wir da früher schon immer viel unterstützt haben. Einfach weil wir gesagt haben, gebrauchte Geräte ist für uns viel sinnvoller, als jetzt das Neueste vom Neuen zu haben. Und dann war da eben eine Ausschreibung, habe mich beworben und wurde dann schnell auch eingeladen, eben zum Gespräch. Das hat dann auch alles super funktioniert. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, wer jetzt wirklich diesen Platz bekommt. Habe dann auch den Anruf bekommen, dass ich eben einen von den Plätzen habe. Und jetzt bin ich hier seit einem Jahr, jetzt im zweiten Lehrjahr, rotiere momentan noch so durch die Abteilungen. Und habe auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei. Das gibt mir einfach auch wieder viel zurück, auch die ganzen Menschen, mit denen man arbeitet, so viele verschiedene Geschichten zu hören. Und ja.
Ja, ich finde das super interessant, jetzt auch was du sagst, das ist immer ein ganz anderer Werdegang, sag ich mal, und eine ganz andere Situation. Ihr seid mit, was euch ja, wie gesagt, ich ja schon öfters gesagt, was euch eint, ist eben der Arbeitsplatz. Was ich jetzt ganz, ganz spannend finde, ist, da würde ich das Wort erstmal an Hans-Peter wieder richten, wie ist denn für euch das Gefühl, sage ich mal, am Arbeitsplatz? Fühlt ihr euch wohl? Ist es so, wie ihr euch das vorstellt? Denn ich sag mal, integrative Arbeitsplätze gibt es noch nicht genug. Und nichtsdestotrotz muss man ja einfach darüber sprechen, wie es wirklich ist. Also wie fühlt es sich für euch an? Ja, seid ihr glücklich damit, da wo ihr seid? Hans-Peter, fällt an dich.
Ich darf mal gerade antworten. Also ich, es gibt Tage, sage ich einfach mal. Und die meisten Tage, also die überwiegenden Tage, fühle ich mich glücklich und ich habe eine gute Aufgabe und ich habe Gott sei Dank auch eine Aufgabe, die mich viel bewegt und die auch durch die Firma laufen lässt. Und zwar, ich bin hier der Materialmensch. Und zwar für Büromaterial. Und ich erfülle auch gerne Wünsche. Wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Besonderes haben will, dann besorge ich das und organisiere das. Und dann bin ich immer der Weihnachtsmann, der hier irgendwas austeilt. Und das ist schön und das ist ein gutes Gefühl, wenn sich die Leute bei mir tausendmal bedanken und sagen, hey, klasse, darauf habe ich schon ewig gewartet. Und dass du das gemacht hast, finde ich gut. Und da gibt es auch wieder die anderen Tage, wo ich dann nach Hause fahre und dann irgendwo noch irgendwas mit mir rumtrage vom Tag. Irgendwie ein schlechtes Telefonat oder irgendwie ein Streitgespräch, das ich hatte zwischen Kollegen oder so. Das ist eine, was es auch gibt. Aber dann ist es aber auch so, dass ich hier keinen einzigen Morgen in die Arbeit fahre und habe ein schlechtes Gefühl im Bauch. Also wenn ich ein schlechtes Gefühl im Bauch hätte, würde ich hier nicht arbeiten, sondern ich komme hier rein, habe ein gutes Gefühl und eigentlich freue ich mich schon auf die Arbeit, wenn ich hier morgens reinkomme und gucke, was wieder ansteht, was ich wieder den ganzen Tag wieder raushauen darf. Und das ist gut, das ist gut und da werde ich auch so ein bisschen gefordert und wie gesagt, ich bin ja auch so ein bisschen der Weihnachtsmann und bin hier auch derjenige, der hier durch den ganzen Betrieb läuft und dann, ja, keine Ahnung, also wir haben ja hier auch den Shop und da kam gestern eine E-Mail, uns ist das Klopapier ausgegangen. Ja, also und dann verteile ich einfach mal eine Runde Klopapier. Ja, ist einfach mal so und dann freuen sich wieder alle, dass sie was haben und dann ist doch das gut. Und für dieses Wohlfühlen, ich bin auch zuständig für Kaffee, Milch und Zucker und für die Kaffeemaschinen und so, das ist lebensnotwendig und wenn du da irgendwas rausgeht, ja, da kommen sie zu mir und sagen so, du Hans-Peter, wir haben keinen Zucker mehr oder so, aber das ist Gott sei Dank schon lange nicht mehr passiert. Wir hatten im Frühjahr ein bisschen durch Corona bedingt Probleme, Milch zu bekommen, hatten wir plötzlich keine Milch mehr gehabt und die Kollegen sind auf mich zugekommen, da, wir haben keine Milch mehr. Ja, es ist schon ganz witzig, hier zu arbeiten, finde ich.
Ich merke schon, ohne dich bricht der Laden komplett zusammen. Definitiv. Danke. Auch gerade, wenn ich die Rita sehe, so der Kaffee ist wichtig morgens auf jeden Fall. Ja. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist einfach, wird deine Behinderung im Arbeitsalltag wahrgenommen? Also wie du das jetzt gerade gesagt hast, hört sie sich überhaupt nicht danach an.
Also ich fühle mich hier nicht als Behinderter, sagen wir mal so. Ich weiß nicht, ob die Kollegen das sehen, dass ich eine Körperbehinderung habe. Ich habe einen Rundrücken, das sieht man. Aber die Kollegen behandeln mich wie einen ganz normalen Menschen. Und wie einen ganz normalen Kollegen. Und
ist sie ja auch. Also nur mal so. Ich weiß nicht.
Ja, es soll ja eigentlich auch so sein. Und ich behandle die anderen Kollegen auch so. Bis vielleicht auf einen Kollegen, der ist taubstumm. Da ist es natürlich ein bisschen schwierig, mich mit dem ein bisschen zu unterhalten. Aber es geht mit Händen und Füßen geht's auch. Also von daher, das steht nicht im Vordergrund. Die Behinderung steht nicht im Vordergrund. Auch die Behinderung von meinen Arbeitskollegen steht nicht im Vordergrund. Wenn da jemand im Rollstuhl sitzt oder wenn da jemand ein kaputtes Bein hat oder so, klar, nehme ich das wahr. Ich sehe es, ich nehme es wahr, aber es steht nicht im Vordergrund. Es ist dann einfach mal so. Und der Mensch ist entweder nett oder es ist okay oder es ist ein toller Kollege oder es ist ein Arsch. Es ist
ja so.
Es gibt die beiden Sachen, wie es im normalen Leben halt auch ist. Und da, also Behinderung ist hier nicht im Vordergrund.
Das finde ich super wichtig, auch dass du das so siehst. Rita, du hast ja gesagt, dass du ja auf dem Weg jetzt dahin auch andere Erfahrungen gemacht hast. Unterscheidet sich das für dich auch jetzt bei deinem neuen Arbeitgeber? Fühlst du dich da auch so wohl wie der Hans-Peter? Oder wie ist das so im Vergleich zu deinen vorherigen Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen?
Also ich fühle mich genauso. Also das, was der Hans-Peter jetzt hier gesagt hat, also da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich hatte auch schon andere Erfahrungen, wobei ich jetzt sagen muss, bei den Arbeitgebern, bei denen ich gearbeitet habe, habe ich das so nicht erlebt. Also das war eigentlich ein ganz normales, also war ich auch ein ganz normaler Mitarbeiter mit genau gleichen Rechten und Pflichten. Ich wurde da jetzt nicht irgendwie anders behandelt. Aber gerade zum Weg meiner Ausbildung, also wo man dann nach der Schule abgeht, wo man dann Bewerbungen schreibt, wo man auch eingeladen wird zu Bewerbungsgesprächen und man dann schon beim Bewerbungsgespräch Aufgabe gemacht, also zugeordnet kriegt, wo man eigentlich schon von vornherein her weiß, dass man das Bildliche kann, wie zum Beispiel Etikette. Ich habe jetzt an der Hand, habe ich keine Finger, ich habe jetzt nur bloß an der rechten Hand einen Daumen und also so ein Stück von der Hand selber, aber keine Finger. Also für mich ist es ziemlich schwierig, zum Beispiel jetzt wie in diesem Fall dieses Etikett einzufädeln, so dass man das zum Beispiel an einer Öse befestigen kann. Und dann ist man ja sowieso vom ersten Vorstellungsgespräch, da ist man ja sowieso richtig nervös und aufgeregt, hat dann also überhaupt nicht funktioniert. Und dann hat er auch gleich gesagt, ja, das hat keinen Wert, das müssen Sie bei uns hier täglich machen und so weiter. Und ja, da hat man dann also da auch gar keine Chance gegeben. Und so ist es auch immer wieder passiert bei den Vorstellungsgesprächen. Und irgendwann hatte ich das Glück, aber auch nur durch Vitamin B, dass ich dann zu meiner Ausbildungsstelle gekommen bin. Und zwar auch nur durch meine Eltern, die bei uns im Reitverein waren und da lauter so Leute, Mitglieder waren, die jetzt zum Beispiel auch gerade Fabrikanten waren. Und der hat dann auch gesagt, hey, komm einfach mal vorbei, guck das an, schaffen mal ein paar Stunden Probe und so. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Und meine Mutter hat dann auch bei ihm dann angerufen in der Zeit, wo ich dort war. Und dann habe ich den Ausbildungsplatz bekommen. Und von da an ging es dann. Ja,
aber man muss halt eben, ich finde ja ganz, ganz wichtig, was du sagst, ne? Generell sollten, glaube ich, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen auch die Ausbildungsplätze vergeben, einfach mal genauer auf die Menschen gucken, ne? Und eben nicht irgendwie das auf eine Körperbehinderung oder auch eine geistige Behinderung, wie auch immer, reduzieren. Ne? Weil was du ja jetzt gerade gesagt hast, ist ja, dass du ja schon die Erfahrung machen musstest, sage ich mal, dass aufgrund deiner Behinderung an der Hand, dass dort schon so ganz grundsätzlich schon Ablehnung, sage ich mal, irgendwie existiert hat.
Und das kam zum Beispiel auch schon, dass ich jetzt gerade in den 12 Jahren, wo ich so lange arbeitslos war, ich auch zu viele Vorstellungsgespräche eingeladen wurde. Und eigentlich schon, wo ich dem die rechte Hand hingehalten habe zur Begrüßung, habe ich dem im Gesicht eigentlich schon angesehen, das wird sowieso nichts. Eigentlich hätte ich sagen können, ja, wir können das Gespräch hier abbrechen, weil sie nehmen mich aufgrund meiner Behinderung eh nicht. Sie dürfen es zwar alle nicht sagen, aber im Grunde genommen ist es so, weil ein behinderter Mensch kriegt man, wenn man mal eingestellt hat, ganz schwer da los.
Ja, man ist ja umso schöner, sage ich mal, dass ihr da jetzt einen Platz gefunden habt, wo das irgendwie, gerade wie ihr gesagt, aber gar kein Thema ist, ne? Sodass die Wahrnehmung von eurer Seite aus zumindest so ist. Julian, wie ist das denn für dich? Du hast gesagt, dass du auf jeden Fall, sag ich mal, auf deinem Werdegang, auch in der Schule, sag ich mal, in Anführungszeichen, auf deine Behinderung reduziert worden bist, dass du auf jeden Fall die Erfahrung gemacht hast, dass dir Dinge angeboten oder vorgeschlagen wurden, die gar nicht deinem Intellekt und deinen Fähigkeiten entsprechen.
Ja.
Wie ist es denn für dich? Ist es für dich auch so, dass du zur Arbeit fährst und das Gefühl hast, dass du eben, dass deine Behinderung ins zweite Glied rückt, sage ich mal, dass es
richtig, eben nicht als erstes wahrgenommen wird? Richtig, also die ist für meine Kollegen quasi nicht vorhanden. Also das ist das Gute. Ich werde da wirklich so akzeptiert, wie ich bin. Wenn ich meine Tür nicht aufkriege, dann rennt auch gleich einer, sage ich jetzt mal, und hilft mir, eben die Tür aufzumachen. Und wenn ich sonst irgendwelche Sachen nicht machen kann, also das ist alles kein Problem. Ich bin da fließend integriert, sage ich jetzt einfach mal.
Ja, ich denke mal, das ist ja das Wichtigste. Ist denn für dich so, dass du jetzt auch sagst, eben wie der Hans-Peter das oder auch die Rita gesagt haben, dass du jetzt eben da einfach Teil des Ganzen bist und dich auch so wohlfühlst, dass du wirklich da jeden Tag hingehst und auch für dich sagst, hey, das ist eine ganz andere Erfahrung, als ich die vorher gemacht habe?
Ja gut, sag mal so, ich habe mir das viel schlimmer vorgestellt. Also ich habe gedacht, oh Gott, du fängst an zu arbeiten. Wie reagieren die da auf dich? Werden die dich da akzeptieren? Wirst du für irgendwelche Herausforderungen gestellt? Aber nee, das war vielleicht noch die ersten 2 Tage, wo ich ein bisschen nervös war. Aber als das dann rum war, dann habe ich gedacht, hey, das läuft doch. Ich brauche mir eigentlich gar keine Sorgen darüber zu machen. Und dadurch, dass ich mit offenen Armen empfangen wurde, auch gleich damals mit einem Online-Shop in eine sehr, sehr liebe Abteilung gekommen bin, hat das alles perfekt funktioniert. Und wenn ich mich nicht wohlfühlen würde, dann würde ich da auch nicht arbeiten. Das sage ich ganz ehrlich, so wie ich hier sitze.
Ja, das ist das Wichtigste, denke ich. Ja, ich habe das, ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin selber auf dem Dorf aufgewachsen und ich habe sehr, sehr, sehr wenig Kontakt zu Menschen mit Behinderung gehabt. Es gab bei uns im Dorf ein Mädchen im Rollstuhl und das war alles. Also mehr habe ich das nicht wahrgenommen, sage ich mal. Und nach der Schule bin ich dann, habe ich einen Zivildienst noch machen müssen. Das war das letzte Jahr, wo es noch die Wehrpflicht gab. Und dann war ich eben in der Situation, auf einmal so ein bisschen da reingeschubst zu werden, sage ich mal. Ne? Also von einer Förderschule auf einmal ist es gang und gäbe, ist Teil des Alltags. Und ich habe dort auch gelernt, sage ich mal, ganz anders damit umzugehen, weil es für mich halt eben was war, was überhaupt nicht Tag meines Alltags war. Und da würde ich jetzt die Leonie fragen. Ich meine, du hast ja gerade selber gesagt, dass du auch deine, sage ich mal, eine sehr schwierige Zeit hattest. Aber die sieht man es ja nicht an. Das sage ich mal jetzt ganz böse gesagt. Ne? Und wie ist es denn, wie war das denn für dich? War das für dich eine Form, hattest du Berührungsängste anfangs oder war das für dich immer ganz normal, sage ich mal, dass man Menschen mit Behinderung eben genauso wahrnimmt wie Menschen ohne?
Also ich bin da eigentlich ziemlich stark mit aufgewachsen, da mein Vater auch sich viel engagiert für die Albschule. Die gibt es bei uns in Karlsruhe. Das ist eben eine Schule auch eben für Kinder mit Behinderung, auch jegliche Altersstufen. Und da war unsere Familie eigentlich immer schon viel dabei. Und so viele Berührungsängste hatte ich nicht, weil eben, ich gehe mit jedem offen um, so will ich ja auch, dass mit mir umgegangen wird. Und klar gibt es manchmal vielleicht so Situationen, wo man in so ein Fettnäpfchen tappt oder so. Eben wenn ich jemandem Hallo sagen will, ihm die Hand gebe, so wie das eben vielleicht auch vor Corona die Sache war. Und dann hat er plötzlich auch keine Finger. Dann schluckt man im ersten Moment vielleicht, weil man es einfach nicht gewohnt war, aber ich gebe dem trotzdem die Hand, so wie das eben funktioniert. Und da lernt man eben ordentlich mit umzugehen, dass man auch eben immer nachfragen kann, was jetzt vielleicht eine andere Person hat und wie man damit umgehen kann, damit man eben in einem guten Zusammenhalt ist. So wie der Julian auch gesagt hat, vielleicht, dass man ihm die Tür aufhalten muss oder ihm da hilft, hilft er einem ja auch wieder irgendwie bei anderen Situationen, wo ich jetzt vielleicht nicht weiterkomme. Und das eben auch im Geistlichen, dass er da so fit ist auch eine große Hilfe, so gegenseitig.
Klar, ein Geben und ein Nehmen, sage ich immer.
Genau.
Ja, ich glaube, was du gerade sagst, ist unfassbar wichtig, denn es geht eben auch in der Inklusion, in der Integration ja nicht nur darum, sage ich mal, Menschen mit Behinderung eine Chance zu geben, sondern man profitiert ja auch von seinen Mitmenschen. Das, denke ich, ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Und bei allem, was ihr mir jetzt erzählt habt, merke ich eben genau das höre ich raus. Ne? Dieses, dass man eben, ob das jetzt der Hans-Peter ist, der erzählt, was er macht, ob das die Geschichte von der Rita ist, oder was ihr jetzt gesagt habt, das ist immer dieses, es geht eigentlich nur darum, die Leute gleichermaßen wahrzunehmen wie Menschen ohne Behinderung. Ne? Dem einen musst du halt die Tür aufhalten, dafür kann er dir was am Computer erklären. Jeder kann ja bestimmte Dinge und manche nicht. Ich bin am Computer auch super schlecht. Und ob jetzt der IT-Mensch, den ich habe, ob der jetzt im Rollstuhl sitzt oder nicht, ist ja vollkommen irrelevant. Wenn der Mensch das kann, was ich selber nicht kann, ist er natürlich einfach oder sie eine ganz, ganz große Hilfe. Und das, denke ich, sollte im Allgemeinen auch gerade von Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen auch wahrgenommen werden. Ne? Ich sage das immer jetzt ganz, ich habe kein BWL studiert, aber mal aus einem wirtschaftlichen Aspekt kann man ja auch einfach sagen, Menschen mit Behinderungen nicht wahrzunehmen, ist ja auch eine Verschwendung von Ressourcen, sage ich jetzt mal so plakativ. Und ich denke eben, was ihr eben gerade alle erzählt habt, ist eben, genau das ist es eben. Ihr nehmt diesen Platz bei euch bei der Arbeit ein, ihr seid integriert, ihr seid Teil des Ganzen. Und das sollte einfach ein Vorbild sein für viel mehr Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Denn ich habe jetzt von keinem von euch gehört, dass es sich so anfühlt, als würde man aufgefangen werden. So nach dem Motto, man wird nur mitgeschliffen, ne? Sondern jeder hat eben genauso seine Aufgabe, wie es ein Mensch ohne Behinderung hat. Und das hast du ja auch gerade gesagt, Leonie, das finde ich halt ganz, ganz wichtig. Und das sollten sich auch, glaube ich, viel mehr Menschen einfach mal vergegenwärtigen, was das eigentlich bedeutet. Und dass es eben nicht um eine Behinderung geht, sondern es sollte eher darum gehen, welche Fähigkeiten hat denn der Mensch. Und das scheint bei euch ja tatsächlich so zu sein. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir diesen Podcast irgendwie an Leute kriegen, die Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen sind, damit sie das auch mal hören, weil es ist immer einfach, sowas zu schreiben. Ne, nach dem Motto, als Nicht-Betroffener, der nicht dort arbeitet, kann man immer sagen, so und so viele Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen haben eine Behinderung, das ist gar kein Problem. Aber es ist natürlich wichtig, das auch immer von euch zu hören. Das finde ich wirklich gut. Es ist auch schön zu hören, dass ihr alle, so wie es sich anhört, so sagen wir mal, plus minus auf jeden Fall eher zufrieden seid mit eurem Arbeitsplatz. Was sind denn eure Wünsche, eure Ziele für die so kurzfristig, mittelfristig, sage ich mal? Da würde ich euch mal rückwärts machen, würde ich Leonie mal fragen, was hast du dir wünscht, so für die Arbeit oder auch im Privaten, wie der Umgang mit den Mitmenschen, wie das weitergeht?
Ich würde mir wünschen, dass man wirklich überhaupt nicht auf irgendwelche Äußerlichkeiten achtet. Es gibt ja so viele Bandbreiten, wo da wirklich geguckt wird und das einfach außen vor lässt, sondern wie geht ein Mensch auf mich zu und so behandle ich ihn. Ganz einfach. Das wäre so mein großer Wunsch.
Ja, das ist ja auch... Also ich sehe das sehr ähnlich. Also es wäre wirklich schön, wenn das mehr so wahrgenommen wird. Julian, wie sieht es bei dir aus?
Ja, es ist bei mir im Prinzip so, es wäre schön, wenn wir mal jetzt ist es schwierig, einen Zeitraum zu nennen, ne? Wenn wir mal in 10 Jahren die Integration von Behinderten abgeschlossen haben, dass wir sagen können, okay, es gab Probleme, aber wir haben es jetzt gemeistert. Das hat jetzt nicht nur mit dem Arbeiten zu tun. Ich sage jetzt auch mal Freizeitangebote, wie zum Beispiel, ich gehe gern feiern. Ist aber halt schwierig, weil man immer gucken muss, kommt man da rein? Gibt es da ein Behindertenklo? Und wenn man auf irgendwelche Diskos geht oder zu irgendwelchen Diskos geht, da ist halt nicht immer Behindertenklo da. Oder sie sind im Keller und mit 30 Stufen oder so. Und wenn wir mal schaffen, dass das, ich sage jetzt nicht ebenerdig, aber wenn es eine Rampe gibt oder so, die man hoch und runter fahren könnte, wäre das ganz toll. Auch wenn mal dann wirklich jede Bahn so gemacht ist, dass man mit dem Rollstuhl einfach reinrollen kann und nicht nur jede zweite oder dritte, wie es gerade ist, dann wäre das auch was mich zum Beispiel sehr freuen würde.
Ja, das ist was du gerade sagst. Und das ist ganz wichtig, weil das mit der Bahn habe ich gestern erst erlebt. Gestern Abend bin ich von Bonn aus nach Köln gefahren. Und da war eben auch ein anderer Reisegast, der im Rollstuhl saß, der sich aber auch eben nicht, sag ich mal, seinen Mitmenschen so verständigen konnte.
Ja.
Und ich sage mal, gut, ich habe die Erfahrung gemacht, ich weiß auf sowas zu achten, aber auch nur, weil ich das gelernt habe. Ne? Und ich habe dann eben sofort gesehen, am Kölner Hauptbahnhof, ich meine, das ist die viertgrößte Stadt Deutschlands, das ist irgendwie die Hauptstadt des Westens, da ist ein halber Meter zwischen Bahnkante.
Das geht nicht.
Genau, ne? Und das muss man sich mal reintun. Und ich meine, im Endeffekt war jetzt das Gute, ich meine, das war schon eine Uhrzeit, wo auch Leute, denke ich mal, alkoholisiert in der Bahn saßen, ne? Wo dann, sage ich mal, ja, wo dann eben eine ausgelassene Stimmung herrscht und dann vielleicht die Leute nicht mehr auf den Mitmenschen achten. Und im Endeffekt war ich der Einzige, der mal stehen geblieben ist, weil ich eben die Problematik kenne. Weil ich eben schon Kinder in Rollstühlen eben aus einer Bahn irgendwie hieven musste und mir da fast ein Buch dran gehoben
habe. Das ist lieb, dass du das machst, weil es gibt auch Fahrer, sagen dann, also wenn du einen Fahrer fragst, könnt ihr mir kurz helfen? Nö. Ja. Und du denkst so, gut, kann ich gesundheitlich verstehen, aber ist trotzdem, kann man trotzdem auch anders darüber bringen. Und vor allem, wenn du, ich hab da jetzt mal geguckt mit Bahn, weil vielleicht demnächst was ansteht, du musst immer irgendeinen Mobilitätsservice beauftragen, der dir dann hilft, reinzukommen. Und was weiß ich, was dann halt schon ein bisschen aufwendiger ist, ne? Und das ist halt auch dein Reisealltag wird dadurch erschwert, lass es mich so ausdrücken. Und wenn wir das mal schaffen, dass alles geht und dass die Qualität, die Reisequalität für einen dann zunimmt, dann wäre das wirklich toll.
Ja, nee, das war gerade das, was ich sage, genau was du sagst. Ne? Teilweise ist das ja auch, sag mal, für das Bahnpersonal vielleicht auch einfach physisch gar nicht zu machen.
Nein, klar.
Und dann steht man eben einfach vor dem Punkt, es hilft allen. Ne? Ja. Und ich meine, es kann ja jetzt nicht, ich meine, wir bauen irgendwelche riesigen Häuser und Schiffe und Flugzeuge und irgendwas, da wird man ja wohl noch hinbekommen, ein Stück Metall ausfahrbar irgendwie an die Bahn reinzubacken.
Richtig, ich meine, jeder wird älter. Man muss ja nicht mal in den Rollstuhl kommen, aber wenn man älter ist, freut man sich bestimmt auch, dass man da einfacher irgendwo hinkommt. Das ist ganz klar.
Meine Oma ist 88 Jahre alt, die kann auch nicht aus der Bahn aussteigen.
Ja.
Punkt. Deswegen. Und es ist eine gesunde Frau, die hat in ihrem Leben nicht geraucht, nicht getrunken, ne? Die ist sozusagen top in Schuss. Und trotzdem geht es irgendwann nicht mehr. Und im Endeffekt verbietest du ja damit Menschen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen.
Genau.
Oder den Fernverkehr. Und ich meine, wie gesagt, wenn das jetzt irgendwie im hintersten Dorf irgendwie wäre, dass das mal passiert, gut, dann muss man da halt mit denen reden. Aber wenn es in einer Millionenstadt am Hauptbahnhof, wenn das irgendwie dein Alltag ist, das kann nicht sein.
Richtig.
Und da finde ich, hast du absolut recht. Und das finde ich, ist für mich auch tatsächlich auch ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Ja, jetzt haben wir uns hier gerade mal ein bisschen aus unserem Gesprächsfeld entfernt, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig. Genau diese Sachen kann man gerne in den Podcasts so oft es geht ansprechen. Und auch wenn es jede Folge ist, dann merken die Leute wenigstens, dass es tatsächlich wichtig ist.
Ja.
Und dann würde ich jetzt nochmal die Rita fragen, wie sieht es für dich aus? Wo sind so, was wäre so für dich der Wunsch für die mittelfristige Zukunft? Für dich persönlich oder generell, das ist ganz egal.
Also, was ich jetzt allgemein sagen möchte, ist, die Jugend, zum Beispiel Jugendliche, die benutzen als zum Beispiel auch Ausdrücke, die, sage ich jetzt einmal, im Gegensatz zu früher ganz andere Bedeutung haben. Aber jetzt Leute, also ich nenne jetzt nur ein Beispiel, ich sage das aus eigener Erfahrung, ich habe immer ein Problem damit, wenn jemand sagt, boah, du bist ja behindert, obwohl er ein ganz normaler Mensch ist. Und da habe ich echt ein Problem damit, dann sage ich, Leute, das könnt ihr so nicht sagen. Also ich kann das nicht hören, weil das ist für mich in dem Moment, auch wenn er das jetzt gar nicht so auf eine Behinderung oder sowas münzt, aber derjenige, wie jetzt bei der Leonie, dem man es von außen gar nicht ansieht, dass er eine Behinderung hat, für den kann das ganz, ganz arg nach hinten losgehen. Bei mir selber ist es auch schon in meiner, sage ich jetzt mal, Jugend passiert. Der hat auch nicht gewusst, dass ich eine behinderte Hand habe und der mir einen Zettel in die Hand hebt und sagt, da hast du deinen Behinderteausweis, so im Vorbeilaufen. Das hat mich wahnsinnig getroffen. Und das meine ich damit, wenn die jungen Leute heutzutage solche Ausdrücke bringen, sollte sich mal Gedanken machen, was kann ich dem Gegenüber damit eigentlich antun? Und das sollte so, da sollte ein bisschen drauf geachtet werden, dass da die Ausdrucksweise vielleicht sich ein bisschen ändert.
Ja, das denke ich auch, ist zum einen sehr wichtig und zum anderen ist es was man ändern kann, ne, ohne jetzt großartig da was in die Wege zu leiten. Ich glaube, dass auch an alle Hörer und Hörerinnen, gerade wenn ihr irgendwie Kontakt zu Kindern, zu Jugendlichen habt, man muss aufklären, man muss den Leuten eben erklären, dass es, ich meine, es ist in einem, diese Wortwahl, die du jetzt gerade genannt hast, ich kenne das auch, ne, das ist auf jeden Fall in gewisser Weise in einem Wortschatz drin. Ich habe früher Fußball gespielt, da wurde das nicht nur einmal gesagt beim Training, sage ich mal, wenn man irgendwas falsch gemacht hat. Aber man sollte eben genau, wir sind jetzt so weit, denke ich, dass wir auch, auch auf unsere Sprache Rücksicht nehmen oder in der Sprache Rücksicht nehmen können. Und ich denke mal, das ist relativ einfach den Kindern, den Jugendlichen zu erklären, dass das kein, dass dieser Ausdrucksweise kein Teil unseres Alltags, unserer Alltagssprachweise sein sollte. Und ich denke, da können wir jeder, die wir hier sitzen und auch alle anderen, die uns zuhören, können da was dran tun, indem man einfach jungen Leuten sagt, weil meistens meinen sie es ja gar nicht unbedingt böse, aber einfach erklären, dass das diskriminierend ist und dass das Leuten wehtut. Und ja, ist für mich auch ein Punkt, wo ich auch schön fände, wenn es sich ändern würde, weil ich das wieder auch einfach kenne, dass es so im Alltag einfach gebraucht wird. Ich selber habe erst älter werden müssen, um zu verstehen, was das eigentlich bedeutet. Dass man das eben nicht einfach nur zu jemandem sagt, der einen schlechten Schuss beim Fußball gemacht hat oder irgendwas, sondern wenn man das eben, dass man damit einfach wirklich Leuten wehtut und vielen Menschen. Das gehört ja auch, ich meine, zur Integration, zur Inklusion gehört ja eben auch, dass man auch in der Sprache nicht diskriminiert wird. Das finde ich sehr wichtig. Ja, danke. Also für den, dass du das erzählt hast, finde ich ganz wichtig, weil viele Leute reden da immer so theoretisch drüber. Ich kann da auch nur theoretisch drüber sprechen. Aber wenn man das selber sagt als betroffener Mensch, so das ist mir passiert und das ist unangenehm, das fühlt sich schlecht an, das gibt mir zu denken. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass auch den Leuten bewusst wird, dass man eben wirklich da Menschen mit verletzt. Und ja, das ist für mich ein ganz, ganz entscheidender Punkt, auch warum ich meine Arbeit überhaupt mache. Und ich sehe ja jetzt bei euch allen eben auch, dass das bei der Leonie angefangen, die eben sagt, sie möchte gerne, dass alle Menschen gleich behandelt werden, dass es eben keine Vorurteile mehr gibt, über den Julian, der sagt, ja, ich möchte gerne am öffentlichen Leben so teilhaben können, wie alle anderen auch, und was eben auch genauso sein sollte. Aber warum soll der Julian das nicht machen? Warum sollen Menschen im Rollstuhl das nicht machen können? Ne? Ich brauche gar keine Disco, mit Rampe oder ohne. Aber wenn jemand gerne in die Disco gehen möchte, dann soll er auch in der Lage sein, das tun zu können. Und genauso wie es eben auch möglich sein muss, dass Leute, wenn sie gern von Ettlingen aus, sage ich mal, nach Düsseldorf fahren wollen, dass das funktioniert ohne Barrieren und ohne, dass man Leute fragen muss, ob man einem helfen kann. Unsere Sprache muss sich irgendwo in eine gewisse Art und Weise ändern, dass eben eine Form von Behindertendiskriminierung oder eben auch Ausländerdiskriminierung, Sexismus, wie auch immer, dass das aus unserer Sprache verschwindet. Denn selbst wenn Leute das nicht so meinen, es tut den Betroffenen aber weh. Und was der Hans-Peter dann noch gesagt hat, ist eben auch ganz wichtig. Wir haben alle unsere Barrieren im Kopf. Ne, wir müssen alle uns da irgendwie öffnen. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Genau. Ich bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich bei euch. Ich denke, ihr habt, genau wie ich mir das vorgestellt habe, ein sehr buntes Bild nach außen getragen. Ihr habt ganz viele verschiedene Wege, verschiedene Ansichten, und ich glaube, das ist ganz wichtig, eben auch für die Außenstehenden zu sehen, dass eben, jetzt mal ganz böse gesagt, der Mensch mit der Behinderung ist nicht gleich der Mensch mit der Behinderung, sondern alles sind genau, wir sind alle Menschen und wir sind alle verschieden und wir haben alle unsere Vorzüge und unsere Nachteile, wir haben auch bestimmt alle nervige Eigenschaften, und ich finde es sehr schön, dass ihr das heute so offen mit uns oder mit mir hier kommuniziert habt. Und das Letzte, was mir jetzt noch bleiben würde, wäre euch alle mal zu fragen, wenn ihr noch was loswerden wollt, haut raus. Ich würde wieder beim Hans-Peter anfangen, und dann jeder, der gerne möchte, der noch was sagt, kann das gerne tun.
Ja, von meiner Seite aus würde ich sagen, weiter so. Das wäre mein Slogan für die Zukunft.
Finde ich gut, aber das wird ja auch viel Optimismus aus. Ne? Ja. Und auch viel, dass du eben auch wahrnimmst, dass sich eben schon was verändert hat. Ich finde es toll, super. Ja.
Also ich kann nur sagen, einfach den Kopf nicht hängen lassen, das Leben geht weiter, das Glas ist halb voll und nicht halb leer, es gibt immer Möglichkeiten, geht eure Tür zu, geht irgendwo nächstes Jahr. Oder auf. Einfach dranbleiben und den Mut nicht verlieren.
Ja.
Genau, so sehe ich es auch. Also ich rede die Zuhörer jetzt mal mit ihr an. Wenn ihr jetzt diesen Podcast hört, und denkt, oh, ihr habt eine Behinderung, ich habe keinen Job, was soll ich machen? Lasst den Kopf nicht hängen, gebt Gas, bewerbt euch bei uns, versucht's, vielleicht klappt's ja. Dann kommt ihr in diese tolle Firma, wo ihr akzeptiert werdet und wo ihr euch dann hoffentlich auch wohlfühlen werdet. Und es geht immer weiter. Guckt einfach positiv nach vorne und dann wird es definitiv auch klappen.
Ja, und ich denke, wir sollten uns alle einfach ein bisschen mehr unterstützen, gegenseitig, weil vielleicht sind wir nicht selbst betroffen, aber uns auch in andere reinversetzen, die betroffen sind und sich überlegen, wie kann ich die unterstützen? Wenn ich jetzt jemandem nicht aus der Bahn helfen kann, hole ich andere mit ins Boot, helfe vielleicht da dann mit, sag denen Bescheid, Leute, lasst uns helfen. Oder wenn es sonst um Petitionen oder so geht, einfach da irgendwo mithelfen, dass einfach die Bevölkerung Bescheid weiß, dass da was stattfindet und dass man einfach alle irgendwie ein bisschen mithelfen kann. Genau.
Ja, vielen, vielen Dank. Das sind schöne Schlussworte von euch. Ja, nochmal herzlichen Dank dafür, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Vielen Dank, dass ihr euch an diesem Projekt beteiligt habt. Ich denke, das hat ganz toll funktioniert, hat auch eine Form von Mehrwert auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Da kann man das mal was ganz anderes, da kann man mal reinhören, wie es dann wirklich im Alltag abläuft und das aus verschiedensten Perspektiven. Ich denke, so eine Runde zusammenzubekommen, ist für einen Inklusions- oder einen Selbsthilfe-Podcast was ganz Besonderes. Das geht nicht einfach so. Und ja, deswegen von mir ganz, ganz herzlichen Dank an euch. Und ja, zum Abschluss, wie immer, ich bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei der Kaufmännischen Krankenkasse, denn ohne die wäre dieses Podcast-Projekt gar nicht möglich. Und an euch da draußen, danke fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Ciao. Euer Marius.